Es ist Freitag. Es ist nur Freitag. Und trotzdem ein so besonderer Tag, den die Christenheit auf der ganzen Welt heute feiert. Als ich in der Vorbereitung zu dieser Predigt war, gab es für mich so viele Momente, wo ich zutiefst berührt war von dem, was wir heute feiern. Von der Liebesgeschichte, die Gott für uns geschrieben hat. Was ist eigentlich der Kern in der Bibel? Was ist eigentlich wirklich wichtig neben all den Geboten, Regeln und Ermahnungen? Was ist das Wesentliche, was auf keinen Fall fehlen darf? Wenn dich jemand fragen würde, was das Wichtigste, der Kern des Glaubens ist, was würdest du ihm wohl antworten? Regelmäßige Sonntagsbesuche, die Taufe, Gebete, irgendwelche religiösen Ziele. Paulus hat eine Antwort auf diese Frage. Zu lesen im 1. Korinther 15, 3 bis 5. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünde starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Das ist es also, das Wesentliche des Glaubens. Jesus starb am Kreuz, wurde begraben und stand von den Toten auf. Paulus sagt hiermit, dass das Kreuz ist. Das ist, was zählt. Ein Stück Holz. Die Geschichte hat es vergöttert und verachtet, mit Gold überzogen, an den Hals gehängt, in den Müll geworfen, an die Wand gehängt. Doch es wurde niemals ignoriert. Denn wir können nicht ein Stück Holz ignorieren, an dem die größte Bedeutung der Menschheitsgeschichte hängt. Doch wenn wir an das Kreuz denken, dann denken wir auch an das Drama, das sich vor über 2000 Jahren in Jerusalem abspielte. Stell dir dieses Drama noch einmal vor deinem inneren Auge vor. Jesus hatte furchtbare Angst, als er im Garten Gethsemane betete. Angst vor der bevorstehenden Verhaftung, Folter und Kreuzigung. Angst vor den Schmerzen. Er erlebte eine tiefe Traurigkeit. Er rang mit seinem Vater darum, vor dem Leiden bewahrt zu bleiben. Lass den Kelch an mir vorübergehen. Bis hin zu, nicht mein Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Dann gab es die Jünger, die von Jesus gebeten wurden, bei ihm zu bleiben, mit ihm zu wachen und zu beten und doch eingeschlafen sind. Nun folgte der hinterhältige Verrat durch einen Kuss von Judas. Es folgte der Prozess vor dem hohen Priester und die darauf folgenden Gotteslästerung, der Jesus ausgesetzt war. Und dann gab es noch seinen Jünger Petrus, der ihn dreimal verleugnete, ihn zu kennen. Es kam zur Vernehmung durch Pontius Pilatus und Herodes. Keiner von beiden wollte die Verantwortung für ein Urteil übernehmen. Also überließen sie es dem Volk der Menge, sich für eine Freilassung zwischen einem Mörder und Jesus zu entscheiden. Die Entscheidung fiel zugunsten Barabbas aus. Bis hier hatte Jesus schon einiges durchgemacht. Doch das Märtyrium war noch lange nicht vorbei. Es folgte das Auspeitschen, bei dem der Körper des Ausgepeitschten regelrecht zerfetzt wurde. Wir erinnern uns an die Demütigung durch die Soldaten, die ihn nackt auszogen, ihm eine Krone aus Dornen aufsetzten, verspotteten, bespuckten und schlugen. Und dann der Fußweg nach Golgatha. Ein Weg, der eigentlich nur 5 Minuten dauert. Doch für einen fast zu Tode ausgepeitschten Menschen, der dazu gezwungen wird, den Querbalken seines Kreuzes zu tragen, ein Weg von einer halben Stunde. Dann folgte die Kreuzigung, der Höhepunkt der Geschichte. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, Hände und Füße mit Nägeln durchbohrt. Und jetzt? War es das? Schauen wir nun seine letzten Worte an. Werfen wir einen Blick auf seine letzten Taten, die dort am Kreuz stattgefunden haben. Es waren wohlüberlegte Worte, die der göttliche Erlöser auf die Leinwand der Liebe schrieb. Jedes von ihnen ein Fenster, durch das wir das Kreuz besser verstehen können. Worte der Vergebung. In Lukas 23, Vers 34 lesen wir, Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Leute, die am Kreuz vorbeigingen, beschimpften ihn und schüttelten spöttisch den Kopf. Komm doch vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch die religiösen Führer verhöhnten ihn. Anderen hat er auch geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Und auch die Soldaten riefen, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Bittere Worte, hasserfüllte Worte, beißend vor Sarkasmus. War es denn nicht genug, dass er am Kreuz hing? Reichten die Nägel nicht? Für manche offenbar nicht. Jesus hängt blutend, nackt und sterbend am Kreuz, aber es gibt kein Mitleid, nur die Grausamkeiten von Worten. Paulus schreibt wörtlich in 1. Petrus 2, Vers 23, dass die Umstehenden Schmähung gegen den Gekreuzigten schleuderten. Sie reden nicht nur, sie schrien nicht nur, sie schmissen mit Steinen aus Worten. Sie wollten Jesus verletzen, sie wollten seine Seele brechen. Was sind das für Menschen, die einen Sterbenden verhöhnen? Wer kann so gemein sein, so pervers, jemanden auszulachen, der vor Schmerzen nicht mehr kann? Dahinter kann doch nur Satan und seine Dämonen stecken. Die Worte, die an diesem Tag gegen Jesus geworfen wurden, sollten ihn treffen und verletzen. Jakobus vergleicht in seinem Brief im 3. Kapitel die Zunge mit einem Feuer, das verheerende Brände entfacht. Kommt dir der Schmerz von verletzten Worten bekannt vor? Du hast in deinem Leben ganz bestimmt schon deine Portion an verletzenden Worten abbekommen. Jemand, der dich liebt oder achtet oder dies einmal getan hat, schlägt dich mit lieblosen Worten zu Boden. Und da liegst du nun und blutest. Als Kinder haben wir gelernt, auf die Sticheleien anderer etwas zu entgegnen oder so zu tun, als täten sie nicht weh. Doch manchmal taten sie eben weh. Die Wunde ist tief und die Verletzung innerlich. Ein gebrochenes Herz, verletzte Gefühle, verletzter Stolz. Vielleicht ist es auch eine Wunde, die schon alt ist, bis jetzt nicht ausgeheilt. Plötzlich flammt der alte Schmerz wieder auf und erinnerst dich an die bösen Worte, die du einfach nicht vergessen kannst. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus weiß, wie dir zumute ist. Er hat es selbst erlebt. Er kennt diesen Schmerz von verletzenden Worten. Doch was tat er daraufhin? Er zahlte nicht Gleiches mit Gleichem heim. Er sann nicht auf Rache. Er verlangte keine Entschuldigung. Er tat genau das Gegenteil. Er nahm seine Widersacher in Schutz und überließ es seinem Vater, Richter zu sein. Er sagte, Vater, vergib ihnen. Er trat für seine Peiniger ein, er starb für seine Widersacher. Nirgends sonst können wir so eine große Liebe sehen. Doch warum rastete Jesus am Kreuz nicht aus? Warum rächte er sich nicht? Der zweite Teil des Satzes gibt uns Auskunft darüber. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus schien also die blutrünstige Menge nicht als einen Haufen von Mördern zu sehen, sondern als Menschen, die selbst Opfer waren. Er sah in ihren Gesichtern nicht nur so sehr den Hass, sondern vielmehr ihre Hilflosigkeit und ihre Verwirrung. Er sah sie als Schafen ohne Hirten. Er sah, dass die Menschen blind und verloren waren. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, sie hatten keinen Schimmer, was sie da machten. Sie waren wütend und ließen ihre Wut ausgerechnet an Gott aus. Wir kennen das Gefühl der Wut. Wut, die entsteht, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, wenn wir angepöbelt und eingeschüchtert werden, wenn Menschen über uns herziehen, denen wir eigentlich vertrauen sollten. Die Wut auf Vergewaltiger und Mörder. Wut auf Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Wut, wenn uns jemand den Parkplatz vor der Nase wegschnappt. Und wenn das Maß an Wut voll ist, dann entsteht Verbitterung. Hass. Wir trauen niemandem mehr über den Weg. Und mit dem richtigen Funken aus Angst und Spannung drohen wir zu explodieren. Aber mal ehrlich, ist aus Hass in der gesamten Weltgeschichte jemals etwas Gutes hervorgekommen? Was für Hoffnung hat die Wut je gebracht? Was für Probleme hat die Wut je gelöst? Unsere Wut ist da, wir können sie nicht leugnen. Doch wie können wir sie zähmen? Jesus zeigt uns einen Weg heraus aus unserer Wut. Statt aus der Perspektive der Wut und des Hasses zu handeln, handelt er aus der Perspektive des Mitleids und Verständnisses. Er betrachtet die Welt mit ausgestreckten Armen. Wir brauchen dieses tiefe, barmherzige Verständnis, um vergeben zu können. Wir sind alle erlösungsbedürftig. Vielleicht hast du das Gefühl, dass niemandem so schlimme Sachen zugefügt wurden wie dir. Doch dann ist dir wohl nicht ganz klar, wie schlecht Jesus eigentlich behandelt wurde. Er war absolut rein und unschuldig und nahm doch unsere Schuld auf sich. Hinzu kommt, dass die Summe der Schuld, die dir angetan wurde, verschwindend gering ist zum Vergleich der Schuld, die du vor Gott angehäuft hast. Das Kreuz ist der Ort, an dem du frei bist von deiner Schuld. Das Kreuz ist der Ort, an dem du frei bist von der Schuld, die dir angetan wurde. Wut, Verletzung und Unversöhnlichkeiten können am Kreuz abgelegt werden. Wir können sie Jesus bekennen und bitten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Worte der Gnade. Lukas 23, Vers 43 lesen wir: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auch einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästerte: Bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere am Kreuz wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Kurz vor dem Tod? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er: Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine verrückte Bitte! Doch noch verrückter ist ja wohl der Bitte, nachzukommen. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus gewährt tatsächlich diese Bitte. Ein ehemaliger Häftling aus dem Hochsicherheitstrakt bittet also den Sohn Gottes um das ewige Leben. Jemand, der die Hölle verdiente, kam in den Himmel. Was will Jesus uns hier demonstrieren? indem er diesem Schwerverbrecher vergibt, der wahrscheinlich nie auch nur ein Tischgebet in seinem Leben gesprochen hat oder für den Gnade bis dahin ein Fremdwort war. Was Jesus hier tut, bringt unser Wertesystem doch komplett durcheinander. Wir leben doch in einem Wertesystem, an dem der Wert des Menschen sich an zwei Kriterien bemisst: nach Aussehen und Leistung. Du bist wer, wenn du leisten und produzieren kannst. Du bist wer, wenn du einen Doktor vor deinem Namen hast. Du bist wer, wenn du reich und schön bist. Doch was ist mit all den Menschen mit Behinderung, mit Menschen ohne Schulabschluss, mit ungeborenen Kindern, die keiner haben will, mit Menschen, die krank, alt und arbeitsunfähig sind? Jesus hat die Menschen so ganz anders behandelt. Er vergab der Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde. Er berührte den unberührten Aussätzigen, der um Heilung bat. Er heilte den chronisch Kranken, der am Teich Bethesda saß und sich nur um sich und sein Elend drehte. Doch wenn je ein Mensch wertlos war, dann vermutlich dieser Kriminelle. Wenn je einer den Tod verdiente, dann dieser Kriminelle. Er stand ganz oben auf der Liste der Nullen und Taugenichtse. Vielleicht hat Jesus deswegen ausgerechnet ihn gewählt, um uns zu zeigen, was er über uns Menschen denkt. Vielleicht hatte dieser Schwerverbrecher Jesus mal predigen gehört. Vielleicht hatte er mitbekommen, wie Jesus die Armen und Geringen liebte und mit Tagedieben und Obdachlosen zu Tisch saß. Vielleicht war aber auch das Einzige, was er wusste, das, was er daneben sich sah. Einen gegeißelten, blutverschmierten, ans Kreuz genagelten Wanderprediger, der mit jedem Atemzug um das bisschen Luft rang. Aber irgendetwas in ihm sagte ihm, dass er noch nie in seinem ganzen Leben in besserer Gesellschaft gewesen war als jetzt. Irgendwie merkte er, dass das Einzige, was er noch tun konnte, beten war. Und dass er hier neben dem einen hing, zu dem es sich in der schweren Situation zu beten lohnte. Locker übersetzt könnte man sagen: Hey Chef, könntest du ein gutes Wort oben bei mir einlegen? Und Jesus sagte: Mach ich glatt. Warum hat Jesus das gemacht? Was brachte es ihm denn, diesem Typen neben sich einen Ehrenplatz im himmlischen Festsaal zu versprechen? Was konnte er denn für eine Gegenleistung geben? Die samaritanische Frau aus Johannes 4 konnte noch in die Stadt zurückgehen und allen erzählen, was Jesus ihr gesagt hatte. Und Zachäus hatte ein dickes Bankkonto, von dem er zurückspenden konnte. Doch was konnte er für Jesus tun? Nichts. Nichts. Nada. Und genau darum geht es. Die Liebe Jesus zu uns hängt nicht davon ab, was wir für ihn tun können. In seinen Augen haben wir einen Wert, weil es uns gibt. Wir sind wertvoll, weil der Schöpfer dieser Welt uns liebevoll ausgedacht hat. Keiner von uns kann sich seine Liebe verdienen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir alle Gott wenig oder nichts zu bieten haben. Sich mit einem ehrlichen Gebet auf die Seite Jesu zu schlagen, war alles, was dieser Verbrecher am Kreuz selbst zu bieten hatte. Aber das reichte. Kein Wunder, dass sie ihn den Erlöser nannten. Das Wort des Loslassens und der Fürsorge. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Marias Schmerz ist unerträglich, als sie ihren Sohn leiden sieht. Jede Mutter oder jeder Vater, der schon einmal ein Kind verloren hat, kann ansatzweise nachvollziehen, wie es Maria in diesem Moment am Kreuz ging. Ihr Herz schien zu zerbrechen. Sie erinnert sich sicher an die Worte, die ihr Simeon, ein alter Mann, zu ihr sagte, als sie ihn 8 Tage nach der Geburt zur Beschneidung in den Tempel brachte. Er sagte: Gott hat dieses Kind dazu erwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Als sie Jesus am Kreuz sieht, nimmt sie dieses Schwert wahr, das ihr Herz durchbohrt. Es reichte noch nicht, dass sie ihren Sohn töteten. Die Beleidigungen, die waren so schlimm, dass sie hätte laut aufschreien können. Was für Erinnerungen mögen ihr wohl in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein, als sie seine Qual sah? Der lange Ritt nach Bethlehem, die herausfordernden Umstände während der Geburt, die Flucht nach Ägypten. Seit einigen Jahren schon konnte sie ihren Ältesten nur noch aus der Ferne lieben, am Rande von Menschenmassen, vor einem überfüllten Haus am Ufer des Sees Genezareth. Vielleicht war sie sogar dabei, als Jesus sagte: Jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben ertragen. Maria war nicht die Erste, die um des Reiches Gottes willen lieben Menschen auf Wiedersehen sagen musste. Die Seiten der Bibel sind mit Abschiedstränen übersät. Was ist das für ein Gott, der den Menschen um seines Namens willen Abschied zumutet? Was ist das für ein Gott, der einem Verwandte schenkt, die man dann verlassen soll? Der uns Freunde schenkt, nur um anschließend zu erwarten, dass man ihnen auf Wiedersehen sagt. Es ist ein Gott, der weiß, dass wir nur Pilger auf dieser Erde sind und dass die Ewigkeit so nahe ist, dass jedes Ade in Wirklichkeit ein bis bald ist. Es ist ein Gott, der dies selbst alles durchgemacht hat. Nun musste Jesus lernen, seine geliebte Mutter, seine geliebten Menschen auf Erden loszulassen. Jesus sah seine Mutter an. Frau, Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Johannes legte den Arm fester um Maria. Jesus gab ihm den Auftrag, ihr der Sohn zu werden, den eine Mutter brauchte und der er selbst im gewissen Sinne nie gewesen war. Jesus sah seine Mutter an. Es war ihm ein tiefes Bedürfnis, für sie zu sorgen. Sie verband eine tiefe Liebe. Dieselbe Fürsorge gilt uns. Jesus sieht deinen Schmerz, verursacht durch den Tod oder das Weggehen eines geliebten Menschen. Jesus sagt damit auch: Ich sehe deinen Schmerz, ich kümmere mich um deinen Verlust, ich sorge für dich. Der Schrei der Einsamkeit. Markus 15, 33 bis 34. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Schrei der Einsamkeit. Viele kennen ihn. Ein Schrei aus den tiefsten Tiefen unserer Seele. Der Schrei der Einsamkeit eines Kindes, das keiner haben will. Der Schrei der Einsamkeit nach einer Scheidung. Der Schrei der Einsamkeit nach dem Tod eines geliebten Menschen. Einsamkeit, wenn der Nachwuchs das Haus verlässt. Einsamkeit nach einer verlorenen Freundschaft. Einsamkeit. Es gibt so viele Menschen, die Einsamkeit erleben, ob sie sie verbergen oder nicht. Es gibt so viele, die ihr Vertrauen zu Menschen verloren haben und deren Seele ein dumpfer Schrei der Einsamkeit ist. Es gibt so viele Verzweifelte, die zum dunklen Himmel aufschauen und warum rufen. Unsere Welt ist verstrahlt mit Einsamkeit. Einsamkeit macht auch nicht Halt vor Kirchen und Gemeinden. Wir finden ihre tödliche Wirkung selbst unter Pastoren und Leitern, in Hauskreisen und Mitarbeiterteams. Doch der herzzerreißendste Schrei der Einsamkeit in der Geschichte kam nicht aus dem Mund eines Häftlings oder einer Witwe oder eines Patienten. Er kam vom Kreuz auf Golgatha, aus dem Mund des Sohnes Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nie sind Worte so voll Schmerz gewesen. Nie war ein Mensch so einsam. Jesus ist allein. Jede Lüge, die erzählt wurde, jeder neidische oder boshafte Gedanke, jeder Betrug, jedes Versprechen, das je gebrochen wurde, jedes lieblose Wort, jedes Verbrechen liegt nun auf seinen Schultern. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Er wurde für uns bestraft. Er ist beladen mit Sünde und Gott wendet sich ab. Die zwei, die eins waren, sind jetzt zwei. Jesus, der von Ewigkeit an mein Vater war, ist jetzt alleine. Es ist mehr, als Jesus ertragen kann. Als Gott sich abwandte, ist sein heiliges Herz zerbrochen. Jesus zitiert in seiner Verlassenheit von Gott Psalmworte aus Psalm 22, in denen der Psalmist Gefühle der Enttäuschung und Gottverlassenheit zum Ausdruck bringt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Jesus das durchgemacht? Um das Gesetz zu erfüllen? Die Prophezeiung zu erfüllen? Ganz bestimmt. Aber es geht hier auch um etwas ungeheuer Barmherziges und Persönliches. Jesus, der selbst so allein war, er versteht uns. Der Jesus, zu dem du in schweren Zeiten betest, hat auch einmal aus Enttäuschung geschrien und sich von Gott verlassen gefühlt. Am Kreuz sollen alle Einsamen und Verzweifelten Trost erfahren. Der Erlöser, der einsam am Kreuz hing, hört und versteht deinen Schrei. Und wenn man mitten im Schmerz und Leid steckt, dann ist selbst ein Schrei der Enttäuschung zu Gott ein Glaubensakt. Jesus wendet sich in seiner großen Verzweiflung an Gott. Worte des puren Menschseins. Johannes 19, 28 bis 29. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Er sagte, ich habe Durst. Damit sollte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen. Bis jetzt haben wir Worte betrachtet, die wir vom Gekreuzigten irgendwie erwarten würden. Das Wort der Vergebung an die Sünder, das Wort der Verheißung des Paradieses, das Wort der Fürsorge für seine Mutter. Selbst im Aufschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, liegt noch eine Kraft. Aber ich habe Durst. Er will, dass wir nicht vergessen, dass auch er ein Mensch war. Er, zu dem wir beten, kennt unsere Gefühle. Er weiß, was Versuchung ist. Er weiß, wie es ist, entmutigt zu sein oder hungrig oder müde oder erschöpft. Er kennt Ängste und weiß, wie sich Enttäuschung anfühlt. Er will, dass wir begreifen, dass auch er das Einerlei und die Müdigkeit eines langen Tages kannte. Es ist nicht der Christus, der hier durstig ist. Es ist der Zimmermann. Dies sind Worte der Menschlichkeit inmitten der Göttlichkeit. Es erinnert uns daran, dass das Wort Fleisch wurde. Unser Erlöser stand mitten in der Welt, der du und ich jeden Tag gegenüberstehe. Jesus ist der König der Könige, der Herr aller Herren, unser Heiland und Retter. Aber es gibt Stunden, da bekommen wir neue Kraft, indem wir uns daran erinnern lassen, dass Gott Mensch wurde und unter uns wohnte. Er kann fühlen, was uns bewegt. Das Wort des Vertrauens. Lukas 23, 46a. Jesus schrie noch einmal laut auf: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Es sind die letzten Minuten seines Lebens. Sein Kampf ist fast zu Ende. Vertrauensvoll begibt er sich in die Hände seines liebenden Vaters, der stark ist und sich um ihn kümmern wird. Er weiß nicht, wie der Tod sich anfühlen wird, doch in den Händen seines Vaters weiß er sich geborgen. Hier erleben wir ein starkes Vertrauen, was auch in Ungewissheit trägt. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Manche von uns wissen nicht, wie sie mit ihren Nöten den nächsten Tag überleben können. Haben wir in den angespannten Situationen unseres Lebens dieses Vertrauen in Gott, dass wir uns ihm ausliefern, weil wir wissen, dass er sich um uns kümmern wird? Haben wir diesen Frieden in uns? Möglicherweise auch, wenn dies heute der letzte Tag unseres Lebens sein sollte. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus zeigt uns mit diesem Wort am Kreuz, wie wir Frieden finden können. Wenn unser Vater im Himmel unser Leben, unsere Zeit, unsere Möglichkeiten, unser Job, unsere Mängel und unsere Kinder in seine Hände zu legen und ihm vertrauen, dass er es am Ende gut machen wird, werden wir bei ihm geborgen sein. Und da wird ein übernatürlicher Friede in unserem Herzen wachsen. Denn dann vertrauen wir darauf, dass Gott am Ende alles gut machen wird. Jesus vertraut darauf, dass sein Vater am Ende alles gut machen wird. Das Wort des Sieges. Zu lesen in Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So steht es in der Bibel. Gott legte sein ganzes Herz in die Schöpfung hinein. Und dann, als Schlusssatz einer genialen Sinfonie, erschuf er den Menschen. Ein Wesen, das nach seinem Bild geschaffen wurde. Doch die Geschichte geht weiter. Durch eine teuflische Schlange verführt, rebellieren Adam und Eva gegen Gott. Ein Akt, der eine dramatische Rettungsaktion in Gang setzte. Gott, der seine Schöpfung liebt, geht dem Menschen nach. Und der Mensch streckt ihm mal in Buße und Reue die Hand entgegen. Mal läuft er ihm wieder trotzig davon. In diesem Drama des Werbens Gottes um den gefallenen Menschen unternimmt Gott alles, damit seine Schöpfung wieder zu ihm gehört. Der Höhepunkt der Geschichte kommt, als Gott aus seiner göttlichen Liebe heraus die größte aller Überraschungen inszeniert und selbst ein Mensch wird. Gott wird einer von uns. Wo kann man so eine unverdrossene Entschlossenheit sehen? So einen beharrlichen Wunsch, sich mitzuteilen und sich zu offenbaren? Doch die Menschwerdung Gottes war noch nicht das Allergrößte. Die Engel verstummten und der Himmel hielt den Atem an, um dem Finale zuzuschauen. Gott zeigt uns das Meisterwerk seiner Barmherzigkeit. Gott an einem Kreuz. Der Schöpfer lässt sich für seine Schöpfung opfern. Gott zeigt dem Menschen ein für allemal, dass Vergebung stärker ist als Versagen. Es ist vollbracht. Die Aufgabe war erfüllt. Das Werk vollendet. Die Liebesgeschichte Gottes ist fertig geschrieben. Die Brücke zum Himmel ist gebaut. Der große Graben unserer Schuld und Unfähigkeit ist überbrückt. Es ist vollbracht. Alle Rechnung hat Jesus für dich und mich beglichen. Jeder Fluch wurde am Kreuz getragen. Jede Krankheit, jede Träne, jede Schuld und auch der Tod wurde aufs Kreuz gelegt. Es ist vollbracht. Mit seinem Tod war der Auftrag erfüllt, weswegen ihn Gott geschickt hatte. Und Jesus gab nicht auf. Er hielt durch, bis dieses Ziel erreicht war. Und es gab garantiert genügend Augenblicke, in denen Jesus versucht war, aufzugeben. Und gerade deswegen sind diese letzten Worte so herrlich. Er holte ein letztes Mal tief Luft, stemmte seine Füße auf den Stütznagel unter sich und ruft: Es ist vollbracht! Das war kein Verzweiflungsschrei. Das war ein Siegesschrei. Ich habe es geschafft! Der jahrtausendlange Erlösungsplan Gottes war vollbracht. Der Stachel des Todes war gezogen. Er kämpfte bis zum Ende. Möchtest du gerade am liebsten aufgeben? Alles hinschmeißen? Als Vater und Mutter das Handtuch werfen? Bist du es leid, Gutes zu tun? Möchtest du deinen Job aufgeben, deinen Dienst in der Gemeinde? Der Versuchung nicht mehr widerstehen? Deinen Glauben an einen guten Gott an den Nagel hängen? Ist dein Tag eine einzige Kette von Niederlagen und Enttäuschung? Gib nicht auf. Sieh auf das Kreuz. Nimm Gottes Vergebung an und kämpfe weiter. Und der Mensch, der durchhält, ist nicht jemand, der keine Wunden und keine Erschöpfung kennt. Ganz im Gegenteil, er blutet, hat blaue Flecken, er hat Wunden und Schmerzen. Doch Jesus hat uns gelehrt, weiterzumachen, nicht aufzugeben, bis zum Ziel. Und das Kreuz ist der Beginn des Lebens mit Jesus. Doch er hat noch so viel mehr mit deinem Lebensweg vor. Und du kannst dich bewusst oder unbewusst dafür entscheiden, das Kreuz an irgendeiner Stelle in deinem Leben nicht anzunehmen. Also nicht alle Lebensbereiche und all deine Verfehlungen zu Jesus zu bringen. Doch dann musst du die zerstörerischen Konsequenzen deiner Sünden wieder selber tragen. Doch wenn du das Kreuz für dich annimmst, dann wird die Sünde in deinem Leben an Macht verlieren. Das nennt man auch Tausch am Kreuz. Du kannst Heilung, Freiheit und Wiederherstellung finden. Und das ist die beste Nachricht für uns Menschen.